I realized that you can't be sad about what's gonna happen. You have to be happy about what's happening. Like Mr. B said, enjoy it while it lasts because it's not gonna be here forever.
Have fun with whatever you're doing.
Just chillax and be you.
I learned to be who you wanna be and to be yourself and don't do anything that you don't wanna do.
Don't take stuff for granted and always like love stuff when you have it.
Cherish the moment.
No one can tell you you can't do anything.
So what I learned about being in chorus is not only harmonies and melodies and things to do with music. I also learned how to respect other people and respect their differences.
And everybody's the same, no matter what color or anything.
It's all about producing energy for others and making people happy. Like that.
I learned that music is like medicine. It can heal like when you're at chorus, when we're at chorus, I could just be like angry about something. And then like when I'm singing, I just like completely forget about it.
Always give it your all and always be proud of yourself. And always know that there's someone to support you all the time.
Just to work hard, and if something's not going right, just to try harder to improve what you're doing.
So what does Titania mean to you?
To me, it's like no one has the power to bring me down and no one can tell me what not to do and what I can't do.
Titania means that no one can bring me down and I am basically indestructible. I'm strong.
I'm my own person, so I don't really care. Like, I do things for myself. People try to bully me. I'm Titanium. I don't let anybody stop me from doing what I want to. I don't let anybody stop me from following my dreams.
One, two, she knows what I'm talking about. Tell you, it is never the student's fault. It is the teacher's fault. That was all me. I'm sorry about that.
We like weird here.
I like weird. Yeah.
If I didn't like weird, I never would have let him in.
Oh. Here, weird is the cool.
Weird is cool is right.
Oh, yeah.
Me, I'm weird. Oh, I'm naturally weird because at home,
no, honey,
TV.
We know you're weird. It's okay. You don't. All right, Nadia, I'm holding my breath because Nadia usually has some odd questions or comments. Let's see. Let's see what comes out of Nadia's face this time. Yes, Nadia.
Did you know that you make making angry, like, fun?
You said something to me earlier about this place that really moved me. So what were you saying about?
I'm going to really miss this place because this is, like, the place where I got, like, the opportunity, like show off what emotions I have and then just sing, show my feelings
right.
And music and like move people and show some smiles.
What do you want to do when you grow up?
I want to take what I learned from here and then apply it to something really good and then use that to make a really good experience out of it and then say that I learned this from my
Aw, thank you, sweetie.
Alright, wait, what?
Komport Nummer 393, Bull Run Edgehill. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum heutigen nebligen 393. Komport, den ich am nebligen Freitag, dem 13. September 2013 aufgenommen habe. Tag 256. Oh fuck, meine Tageszähler. Mein Tageszählerarbeit ist ausgelaufen. Wir haben jetzt.
It is 9:46.
Jawohl, ja. Und neues Aufnahmegerät auf ein neues kaputtes Ohr. Aber hey. Was es damit auf sich hat, erzähle ich in Teil 3 am Ende. Und das Intro, da erzähle ich nur so viel. Das ist ein in dieser Woche rausgekommenes Video, weil diese Woche ja eigentlich das neue Schuljahr angefangen hat. Da habe ich mir dann ein Paket Botschaften rausgeschnitzt, zusammen mit Botschaften, die ich schon länger liegen hatte, weil ich mir den schon rausgesucht hatte. Was es hier aber wieder auf und in die Ohren gibt, sind die üblichen drei Teile. Kompott besteht aus zwei Teilen Politik, einem Teil Tech mit, da war doch irgendwie eine Veranstaltung. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich eine längliche Schnüffelecke und eine nicht wesentlich kürzere Syrien-Ecke plus mehr verstecken. 13 Grad, foggige, ja, cool greetings, die 13 Grad Comfort Leveln wie 13, es könnten aber auch 12 sein, die dann windchillen wie 13. Der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 11 oder hier 6 km/h aus dem Haus wäscht oder so. Und hier sitzen Hoppelhasen. Das sind gar keine Hoppelhasen, das sind irgendwelche Vögel. Ha, egal, hier sitzen irgendwelche Viecher. Howsoever, dann hätte ich da mal ein paar Neuigkeiten. Sowas. Neues Aufnahmegerät zum Beispiel. Wieder kaputtes Ohr. Aber ja, funktioniert im Moment gerade. Aber wie auch immer, eine Neuigkeit aus der Terror-Ecke hätte ich hier nämlich. Nämlich ein Rechtszieher. Die Polizei in Baden-Württemberg ermittelt nämlich gegen mehrere Verdächtige aus der rechten Szene wegen möglicher Anschlagspläne. Bei einer Razzia wurde ein 23-Jähriger festgenommen, der nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Freiburg als mutmaßlicher Drahtzieher gilt. Er soll zur rechtsextremen Szene gehören und einen Mann aus dem Raum Emmendingen zum Bau einer Bombe angestiftet haben. In dessen Wohnung wurde ein funktionsfähiger Sprengsatz entdeckt. Konkrete Pläne für mögliche Anschläge gäbe es aber nicht, teilte das Landeskriminelle Amt in Stuttgart mit. Und was lernen wir daraus? Das war ein Einzelfall, ein bedauerlicher. Der wird schon nichts Schlimmes vorgehabt haben. Na, also bei Islamististen, die Bomben besessen haben sollen oder die Idee gehabt haben sollen, Bomben haben zu wollen, da hat das jedenfalls schon ausgereicht, um große Wellen zu machen. Hiervon habe ich irgendwie nur die eine Meldung gesehen. Von Dienstag. Und mehr nicht. Warten wir mal ab, ob da noch was kommt. Aber hey. So, da gibt es den Kenia-Austritt. Weil Kenia aus dem Internationalen Strafgerichtshof raus will. Das Parlament in Nairobi stimmte für ein Gesetz, das innerhalb eines Monats in Kraft treten soll. Hintergrund sind Verfahren, die das Gericht gegen ranghohe kenianische Politiker eingeleitet hat. Ein Sprecher des Gerichts betonte, ein Austritt Kenias hätte keine Auswirkung auf die in den kommenden Wochen beginnenden Prozesse gegen Präsident Kenyatta und seinen Stellvertreter Ruto. Der Strafgerichtshof in Den Haag ist für Verfahren wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich, sofern in den Ländern selbst nicht gegen die mutmaßlichen Täter vorgegangen wird. Und, es gibt da so ein Land, was auch schon ganz deutlich gezeigt hat, was man oder was es denn von Menschenrechten und so hält. Nennt sich USA. Die sind da nie eingetreten. Kenia ist da mehr so versehentlich halt beigetreten, weil gehört sich halt so oder wie. Oder keine Ahnung, was sie sich bei gedacht haben oder ob sie sich überhaupt was bei gedacht haben. Da wollen sie jetzt jedenfalls raus. Sagt das Gericht, ja, könnte machen. Huch, was habe ich denn jetzt weggeixt? Könnt ihr machen, bringt euch aber nichts. Ja, ein hübsches Uncheck-Ohl. Okay. So. Na, also, mal gucken. Der Müllwagen ist aber früh. 7.13 Uhr. Letzte Woche war ich da gerade erst hier. Aber ja, die U-Bahn fahren immerhin wieder. So, Neues aus der Schnüffelecke. Erstmal die lange Version von der Meldung, die ich letzte Woche so am Ende mit dabei hatte. Weil nämlich Bullrun... da Details mir dann auch erst am Freitag in die Finger gefallen sind. Bei den neuesten Veröffentlichungen auf Basis des von Edward Snowden enthüllten Materials geht es vor allem um die Verschlüsselung von Daten im Internet. Der Guardian und die New York Times dokumentieren, dass und vor allem wie erfolgreich die Geheimdienste der USA und Großbritanniens diese umgehen und terminieren und teilweise auch knacken. Dass die Geheimdienste Verschlüsselung als ihren Erzfeind betrachten, ist nicht erstaunlich. Schließlich sammeln von Informationen ihre Hauptaufgabe. Die aktuellen Enthüllungen zeigen vor allem, wie systematisch die Geheimdienste das auf allen Ebenen angehen. Diese Aktivitäten laufen bei der NSA im Rahmen des streng geheimen Projekts Bullrun. das GCHQ-Gegenstück firmiert als Edge Hill. Und wenn man sich die Budgetzahlen anguckte, stellte man auch fest, ja, Prism ist viel kleiner. Zumindest bei der NSA. Und konkret geht es bei den Bemühungen vor allem um das unter anderem für sichere Verbindungen zu VPN-Servern genutzte SSL, aber auch um Virtual Private Networks, Voice over IP und auch 4G-Netze für Smartphones. Um Zugriff auf die dort ausgetauschten Daten zu erlangen, haben NSA und GCHQ sich in den vergangenen Jahren ein ganzes Arsenal an Maßnahmen und Techniken aufgebaut. Zum Teil brechen sie dazu in Systeme ein, um die noch oder schon wieder unverschlüsselten Daten abzugreifen, was ja bekanntlich auch das Bundeskriminelle Geheimdienstamt will. Stichwort Bundeswanze. Dafür ist unter anderem die Abteilung TAO, Tailored Access Operation, zuständig, die neben Servern und Endbenutzersystemen auch Router und Switches auf der Liste hatte. Darüber hinaus nutzen die Geheimdienste natürlich bekannte Schwächen, um Verschlüsselung zu knacken. Wer also etwa PPTP einsetzt, hat ein Problem. Auch Verfahren etwa beim Aushandeln von Verschlüsselung, den Einsatz schwacher, leicht zu knackender Algorithmen zu erzwingen, gehören zum Arsenal. Die Geheimdienste besorgen oder klauen sich aber offenbar auch Schlüssel, mit denen sie verschlüsselte Daten live oder auch nachträglich dekodieren können. Und die NSA schleust laut Guardian und New York Times auch ganz gezielt Hintertüren vor allem in kommerzielle Krypto-Hard- und Software ein. Die sehen dann häufig aus wie versehentliche Sicherheitslücken, etwa ein nicht ausreichend zufällig initialisierter Zufallszahlengenerator, damit sieht die Verschlüsselung stark und unknackbar aus. Mit deren Kenntnis kann ein Angreifer die eingesetzten Schlüssel jedoch ohne großen Aufwand errechnen. So ähnlich wie ja bei der Debian SSL-Okalypse, nee, SSH-Okalypse war, wo, wie war das? Irgendwie eigentlich hätte noch eine Uhrzeit mit reinspielen sollen in die Zufallszahlengenerator-Initialisierung. Irgendwer hat das aber rausgeworfen und damit war da nur noch die Prozess-ID, die einen relativ übersichtlichen Wertebereich hatte, drin. Und schon konnte man sich ein ganzes Paket Rainbow-Tables backen und hatte plötzlich die Private Keys. Huch! Sicherheit, die unsicher ist. So, und das geschieht zumeist in Zusammenarbeit mit den Herstellern, die auch weder von New York Times noch Guardian genannt werden. Was dann effektiv heißt, es gibt jetzt keine Sicherheit, der wir vertrauen können. Weil, wenn sie nicht sagen, in welcher Sicherheit man nicht vertrauen kann, und Gerüchten zufolge hätte die US-Regierung wohl darum gebeten, dass nicht genannt werden soll, wer denn jetzt konkret besser, oder wessen Sicherheitsprodukte man denn konkret besser überhaupt nicht mehr anfassen sollte. Außerdem investiert die NSA offenbar auch viel Zeit und Energie, um Standards in ihrem Sinne zu beeinflussen. Akut aufgefallen sind da die elliptischen Kurven, wo irgendwie es ein Paket Konstanten gibt, die da als Werte in dem Standard rumstehen, wo keiner genau weiß, was diese Konstanten jetzt eigentlich genau bedeuten. Kann sein, dass die weniger sicher sind. Kann sein, dass die sicherer sind als andere Werte. Wissen können wir es nicht, dass die NSA Verschlüsselung nicht mag. Ist inzwischen klar. Und damit wissen wir eigentlich überhaupt gar nichts. Aber hey. Und damit gelingt es dann den Geheimdiensten, viele verschlüsselte Datenströme zu dekodieren. Enorme Mengen verschlüsselter Internetdaten, die bislang verworfen wurden, lassen sich jetzt nutzen, heißt es etwa in einem zitierten GCHQ-Dokument. Die gute Nachricht ist, die Veröffentlichungen liefern keine Hinweise darauf, dass es NSA oder GCHQ gelungen wäre, aktuell als stark eingestufte Verschlüsselungsverfahren wie AES mit ausreichend langen Schlüsseln zu kompromittieren. Im Gegenteil, in einem Interview mit dem Guardian bestätigte ja auch Edward Snowden, Verschlüsselung funktioniert. Sauber implementierte, starke Verschlüsselung ist eines der wenigen Dinge, auf die man sich noch verlassen kann. So, Problem, was wir jetzt also haben, ist, es ist eben gerade nicht dokumentiert, welche Verschlüsselung kompromittiert ist, welche Systeme man besser überhaupt nicht mehr einsetzt. Wir wissen nur, es gibt da solche Systeme. Fällt da plötzlich das linke Ohr wieder aus. Tiss. Ja, ist ja gut. So, also wir wissen nicht genau, was nicht funktioniert. Wir wissen nur, es gibt Sachen, die nicht funktionieren. So, den Rest müssen wir da mal gucken. So, dann gibt's Verhindersuch, weil dass es den Geheimdiensten auch nicht schmeckt, wenn ihre Geheimnisse aufgedeckt werden, kann man sich denken, dass sie sich allerdings in einem demokratischen Rechtsstaat komplett der Kontrolle entziehen können, dürfte selbst NSA und GCHQ kaum erwarten können. Der Guardian und die New York Times enthüllten jetzt die Beschnüffelungen und laut Guardian haben nämlich auch Vertreter der Geheimdienste von der britischen Zeitung und ihren Partnern in New York, Times und ProPublica Einfluss verlangt. So, das veröffentlicht ihr aber nicht. Sorry Leute, ihr könnt ja gerne in Großbritannien, wo ein rechtsfreier Raum existiert, diesen ausnutzen, aber da, wo kein rechtsfreier Raum ist, habt ihr gefälligst auch nicht als rechtsfreier Raum zu agieren. Mal davon abgesehen, seit wann sind Geheimdienste eigentlich rechtsfrei? Begründung: Zielpersonen im Ausland könnte durch die Veröffentlichung veranlasst werden, zu neuen Formen der Verschlüsselung oder der Kommunikation im Allgemeinen zu wechseln. Ja, das ist Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung, wenn ihr der ganzen Welt deutlich macht, dass ihr nicht genannte Verschlüsselungen knacken könnt. Also ich meine, okay, gibt es zwei Möglichkeiten, was jetzt passiert, dass die Leute entweder nicht mehr verschlüsseln, weil es hilft ja eh nichts. Dabei ist, also Snowdens Aussageverschlüsselung funktioniert und die Veröffentlichung jetzt, da fehlt mir halt wirklich die Liste an Verschlüsselung, die geknackt ist. So, es gibt so ein paar Anhaltspunkte, was halt geknackt ist. Also DES ist ja bekannt. So, Triple Des, keine Ahnung. Ist Triple Des offen? Ich hoffe nicht. Aber wissen kann ich es nicht. Ich beschließe das Ohr, will mir nichts mitteilen. So, von daher schauen wir mal. So, dann gibt es auch noch die stille Ortung, weil der Inlandsgeheimdienst, das Bundeskriminelle Geheimdienstamt, der Zoll und die Bimbis-Polizei haben nämlich 2012 zusammen 328.572 stille SMS verschickt, um den Standort von Personen zu ermitteln oder ein Bewegungsprofil zu erstellen. In der ersten Hälfte dieses Jahres sind laut einer Antwort auf die Anfrage des linken Abgeordneten André Hunku bisher 264.648 solcher Ortungsimpulse verschickt worden. So, oder anders ausgedrückt, nichts Genaues wissen wir nicht, aber also bei 330.000 Ortungsimpulsen. Da wäre jetzt auch nochmal spannend, wie viele Personen betroffen sind, wie viele Verfahren. Das ist aber nicht veröffentlicht. Aus der Antwort geht auch die Zahl der Einsätze von IMSI-Catchern hervor, die ebenfalls zur Überwachung von Handys eingesetzt werden. Die BIMBIS-Polizei nutzte diese voriges Jahr 56 Mal, in der ersten Hälfte dieses Jahres 32 Mal. Das BKA kommt auf 53, 2013 29 Einsätze, der Zoll auf 73 und der Inlandsgeheimdienst auf 16. Der BND hat 2012 in einem Fall IMSI gecatcht. So, oder anders ausgedrückt, die Inlands- und Auslandsgeheimdienste überwachen auch nicht ganz wenig. Wobei eben, wie gesagt, mir hier die Fallzahlen fehlen und nicht die Ortungsimpulszahlen. 300.000 klingt nach viel, wenn es allerdings irgendwie ein Handy ist, was 300.000 Mal an einem Tag gepinkt wird, dann ist das nicht mehr ganz so viel. Außer für die eine Person, die dauerüberwacht wird. Aber so, dann gibt's die Redorderung, weil EU-Justizkommissarin Reding ist dann nämlich aufgewacht und blubbert was von einheitlichen Gesetzen zum Datenschutz in ganz Europa. Die neuen Enthüllungen des amerikanischen IT-Experten Snowden seien ein Weckruf, blubberte Reding in Berlin. Europa müsse schnell handeln, um den Flickenteppich an Regelungen zu vereinheitlichen. Sie forderte Bimbis-Kanzlerin Merkel auf, das Thema beim EU-Schwipfel im Oktober zur Chefsache zu machen. Ob Bimbis-Kanzlerin Merkel allerdings im Oktober immer noch Bimbis-Kanzlerin ist, sagen wir mal so, formal gibt's da eine Wahl, dass sie faktisch sehr wahrscheinlich hinterher immer noch Bimbis kanzeln darf. Das ist faktisch so, ja. Da haben wir halt nichts, können wir nicht viel machen. Außer Kreuzchen woanders machen, aber hey. So, mal davon abgesehen, dass der Reding irgendwie offensichtlich noch nicht aufgefallen ist, dass das mit Datenschutz gegen Geheimdienste nicht funktioniert. Zeigen Sie mal ein Datenschutzgesetz, an das Geheimdienste sich halten. So, die Regierung, die dumpft dann auch nochmal rum. Die Bimbis-Regierung hat nämlich gelassen auf die neuen Aussperrvorwürfe gegen die US-amerikanischen und britischen Geheimdienste reagiert. Wenn man hier und da mal eine Computerzeitschrift liest, wird man feststellen, dass dieser Verdacht nicht neu ist, blubberte Vize-Regierungslaber Georg Streiter am Freitag in Berlin. Sie können davon ausgehen, dass die Bimbis-Regierung auch diesen Dingen nachgeht. Indem man dann bei der NSA freundlich anfragt und dann ein deklassifiziertes Dokument aus komplett schwarzem Text erhält. Schön, dass sie dem nachgegangen sind. Ohne dieses Dokument wären wir echt ärmer. Danach gefragt, was Kanzlerin Agenda Merkel zum Schutz der Privatsphäre der Bürger unternehme, blubberte Streiter, sie sei hier zunächst einmal nicht gefragt. Also nichts, gar nichts tut sie. Sie betrachtet das nicht als Thema. Also ich meine, da gibt es jetzt eigentlich nur noch eine einzige Möglichkeit, wie man Merkel deutlich machen kann, dass es ein Thema ist, was sie vielleicht doch interessieren sollte. Es müsste öffentlich bekannt werden, dass die von ihr genutzten Telefonapparate alle sämtlichst vollständig verwanzt sind. Vielleicht fällt ihr dann mal irgendwann auf, wie das denn so ist, voll überwacht zu werden. Ganz offensichtlich hat sie ja von der Stasi nicht genug mitbekommen. Ja, was vielleicht auch daran lag, dass ihr im Erika nicht überwacht werden musste oder so. Aber ey. Das Bimbes-Innenministerium will seine Haltung zur Verschlüsselung nicht überdenken. Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass die Behauptungen von Herrn Snoff denn zutreffend sind. Ach echt, ihr habt keine Anhaltspunkte dafür, dass sie zutreffend sind. Habt ihr denn Anhaltspunkte dafür, dass sie nicht zutreffend sein könnten? Auch nur einen einzigen. Irgendwas. Da, das komplett geschwärzte Dokument. Ah, schön, das soll ein Anhaltspunkt sein, echt? Der muss ich, den muss ich übersehen haben. Der hat sich zu gut versteckt. 25. Es gebe sicher Geheimdienste, die E-Mails ausspähen, allerdings nicht Dienste befreundeter Länder. Haha, lustig, haha. Auch Deutschland sei bemüht, die E-Mails von Terroristen auszuspähen, nicht aber von unbescholtenen Bürgern. Ach, wirklich? Ja, oder anders ausgedrückt, Bullshit. Dumpfer Bullshit aus der Regierung. So, dann hat der Internetkonzern Yahoo Anfragen von Behörden verschiedener Länder nach Nutzerdaten veröffentlicht. Dabei liegt Deutschland mit gut 4200 Anfragen auf Platz 2 hinter der USA. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, Moment, Deutschland fragt nach Benutzerdaten bei Yahoo? Warum? Und warum haben wir davon noch nichts mitgekriegt hier? Aber hey. Dann gibt's TrueSheet. Trollfe verkündete da am Samstag. Es gibt da im Moment viel Unklarheiten, aber bei einigen kann ich vielleicht ein bisschen helfen. Hier zum Beispiel gibt es dieses bedrückende Statement. In her witness statement submitted to the British court on Friday, Detective Superintendent Caroline Good, who said she was in charge of Scotland Yard's Snowden-related investigations, said that among materials officials had seized from Miranda while detaining him was an external hard drive containing data encrypted by a system called TrueCrypt, which Good said renders the material extremely difficult to access. Also, sie haben da ja den Ehemann von Herrn Greenwald ja als Terroristen deklariert und 9 Stunden festgehalten, was die Maximalzeit ist, die sie ihn ja festhalten durften, ohne ihm was vorwerfen zu können. Und haben ihm dann ja auch Sachen abgenommen. Unter anderem ist da eine Festplatte, auf der irgendwie TrueCrypt verschlüsselte Daten drauf sind. Und da behauptet jetzt dann da die Scotland Yard Tussi. Ja, und wir haben wir wissen, wie viele Dokumente da drauf sind und wir haben schon so und so viele Dokumente entschlüsseln können. Was, sagt Trollfe, Blödfug ist, weil entweder man hat den Schlüssel für den Container, dann macht man den Container komplett auf. Oder man hat irgendwie einen Blockschlüssel, was eher unwahrscheinlich ist, dass man an einen Blockschlüssel rankommt, ohne dafür den Masterschlüssel haben zu können. So, der glaubt da also nicht dran, dass sie da irgendwie einzelne Dokumente rausgelassen haben. Das klingt wie Blödfug. So, dann stellt sich am Samstag auch noch raus, dass der US-Geheimdienst NSA nach einem Magazinbericht Zugang zu Nutzerdaten von Smartphones aller führenden Hersteller sich verschaffen könne. In den geheimen Unterlagen des Nachrichtendienstes, die das Magazin einsehen konnte, sei unter anderem ausdrücklich von Apples iPhone, BlackBerry-Geräten und Googles Betriebssystem Android die Rede. Demnach sei es der NSA möglich, nahezu alle sensiblen Informationen eines Smartphones auszulesen. Ja, und wenn man sich dann die Details bei dem Nachrichtenmagazin mal anguckt, dann schrumpft die Behauptung plötzlich viel weiter zusammen, weil, also alles, was sie aussagen, ist zumindest bei den Geräten, bei denen ich weiß, wie es funktioniert, nämlich iPhones, ja, sie können auf ein Backup zugreifen. Ja, wenn sie ein unverschlüsseltes Backup auf einem Rechner finden, ja, viel Spaß beim Suchen, dann können sie auf Daten zugreifen. Ja, das ist so ähnlich wie damals hier die Location-Gate-Datenbank. Auf die konnte man im Backup auch zugreifen. Da kam man auf dem Gerät irgendwie nicht dran. So, und im Backup. So, ne? Lösung dafür, machen verschlüsseltes Backup, schon kann da niemand mehr drauf zugreifen. Aber. So, dann gibt's Projekt 6, weil der amerikanische Geheimdienst CIA hat in Deutschland laut Magazin ein Geheimprojekt mit deutschen Geheimdiensten betrieben. Die Operation mit dem Namen Projekt 6 sollte nämlich Extremisten überwacht haben. Dazu hätten die Geheimdienste ab 2005 vorübergehend Räumlichkeiten in Neuss angemietet. Herzstück des Projekts war laut Magazin eine gemeinsame Datenbank, in dieser seien Daten von mutmaßlichen Dschihadisten und Terrorunterstützern eingegeben worden. Vom Bundesinlandsgeheimdienst hieß es, die Zusammenarbeit mit der CIA sei 2010 beendet worden. Ach nee, der Auslandsdienst war es. Der Inlandsgeheimdienst äußerte sich nicht. So, der Inlandsgeheimdienst äußert sich erstaunlich selten. Oder anders ausgedrückt. Wenn wir hier von sehr spezifischen Dementis ausgehen, dann kann der Inlandsgeheimdienst nicht dementieren, weil sie immer noch mit dem CIA zusammenarbeiten. Aber schön, dass wir geguckt haben. Dann gab es vom neuen US-Botschafter John B. Emerson nach Magazininformationen Proteste gegen einen Spähangriff deutscher Behörden auf das Frankfurter Generalkonsulat. Und zwar hat da irgendwie die deutsche Regierung oder irgendwer da beschlossen, da mal mit einem Flieger drüber fliegen zu wollen, um zu gucken, was haben die denn eigentlich für Antennen da oben? Und mit einem Hubschrauber, genau, der im Tiefflug das Gebäude samt seiner Antennenanlage fotografiert habe. Auslöser ist laut Magazin offenbar ein Verdacht von Kanzleramtschef Ronald Pofalla, der US-Geheimdienst NSA-Betreiber auf dem Dach des Konsulats einer Abhörstation. Dabei hat doch die NSA dem Herrn Pofalla bestätigt, sich auf deutschem Boden an deutsche Gesetze zu halten. Jetzt sagt nicht dem Herrn Pofalla, ist aufgefallen, dass das Generalkonsulat offiziell kein deutscher Boden ist. Mal davon abgesehen, dass das Dach von einem Gebäude sowieso kein Boden ist. Na, und also die USA beschwert sich darüber, dass man mal mit einem Hubschrauber über ein Gebäude von ihnen fliegt, um nachzugucken, was da für Antennen drauf sind. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, die USA beschwert sich über Überwachung. Sorry, diese Möglichkeit habt ihr dummerweise seit Anfang Juni nicht mehr. Haltet mal schön die Fresse. So, genau, dann gab es hier noch Smart Highs. Und zwar. Genau. In the internal documents, experts boast about successful access to iPhone data in instances where the NSA is able to infiltrate the computer and a person uses to sync their iPhone. Mini programs, so-called scripts, then enable additional access to at least 38 iPhone features. So, also, ja, was man dann rauskriegt, ist, wenn man die Details zu dem NSA kann iPhones infiltrieren, sich anguckt, naja, also alles, was sie können, ist Backups auf Rechnern lesen. Ui, das ist jetzt aber nicht so wirklich neu, ne? So, dann gibt es auch Öko-Schnüffel, und zwar ökonomische Schnüffelgründe. Glenn Greenwald hat nämlich die neuen Enthüllungen rausgelassen, dass die US-Geheimdienste auch die Kommunikation von Swift überwachen. Und zu mir da nur einfällt, Swift, das war doch das Ding, wo die EU sich bereit erklärt hat, sämtliche Daten, die die USA haben will, denen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Sie müssen halt nur noch fragen. So, was gibt's eigentlich zu schnüffeln? Ihr habt die Daten. Ihr braucht da nicht schnüffeln für. Ihr habt genau die Daten, die ihr da rauskriegen könnt, eh alle schon. Oder anders ausgedrückt, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Hier auch nochmal Finanzschnüffel. Trollfe. Hey, pst, was die NSA da tut, das ist gar keine Industriespionage. Das machen die nur, um einer Finanzkrise vorzubeugen. We collect this information for many important reasons. For one, it could provide the United States and our allies early warning of international financial crises, which could negatively impact the global economy. It also could provide insight into other countries' economic policy or behavior, which could affect global markets. Sehr geehrte Damen und Herren NSA, bitte hier jetzt Ihre Begründung einfügen, warum Sie denn die Weltwirtschaftskrise durch den Zusammenbruch des amerikanischen Finanzmarktes ausgelöstermaßen nicht erkannt haben, beziehungsweise, wenn Sie den erkannt haben, warum Sie denn ganz offensichtlich nichts getan haben, um diese Krise aufzuhalten, weil, also die Krise ist da. So, dann stellt sich raus, dass übrigens auch der schwedische Nachrichtengeheimdienst FRA in den vergangenen Jahren mehrmals gegen Gesetze verstoßen oder Regeln sehr großzügig ausgelegt haben soll. Durch ein rechtliches Schlupfloch konnte dann außerdem unbegrenzt Daten gesammelt und ins Ausland mutmaßlich an NSA und den GCHQ weitergegeben werden. Ist jetzt aufgefallen, weil der britische Journalist Duncan Campbell vor dem Untersuchungsausschuss des Europaparlaments erklärt hatte, Schweden würde unter anderem unter dem Codenamen Sardine mit den Briten beim Abgreifen von Daten aus Unterseekabeln zusammenarbeiten. Dabei kommt ihnen offenbar ihre günstige Lage zwischen Ost und West zugute, erreiche doch Kabel aus Russland, das skandinavische Land. Und stellt sich also raus, ja, auch in Schweden ist der Geheimdienst am Freidrehen. Das überrascht jetzt ungefähr niemanden, aber ja, schön, dass wir es hier auch nochmal offiziell bekommen. So, dann gibt's SLS-Trolle, weil Leuthäuser Schnarrenberger grundlegende Änderungen der Sicherheitsgesetze gefordert hat. Die FDP-Politikerin sagte in Berlin, die Kontrolle über die Geheimdienste müsse vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Dafür schlug sie einen Sonderbeauftragten des Bimbestags vor. Dieser solle die Befugnisse der Dienste prüfen. Zudem müsse gesetzlich geregelt werden, dass es keine unzulässige institutionalisierte Zusammenarbeit des BND mit ausländischen Behörden gebe, wie etwa zuletzt mit dem US-Geheimdienst NSA. Frage ich mich, ja, also pro forma hätte das eigentlich doch hier dieses Sicherheitsgesetz Überprüfungskommission da auch rausgefunden haben können. Inwiefern ist das jetzt irgendwie eine neue Erkenntnis, dass man die Geheimdienstbefugnisse bei Gelegenheit mal wieder einfangen könnte? Weil, nun ja, es gab keine Hinweise darauf, dass ein zweites 9-11-Event irgendwo gewesen wäre, was auch nur ansatzweise von irgendeinem Geheimdienst mit erweiterten Überwachungsbefugnissen irgendwie eingefangen worden wäre. Aber ja. Dann hat die NSA nach einer Klage einer Bürgerrechtsgruppe zahlreiche Dokumente freigeben müssen, die Verstöße gegen den Schutz der Privatsphäre bei Abhöraktionen belegen. Dabei geht es unter anderem um gesammelte Daten von Telefongesprächen innerhalb der USA in den Jahren 2006 bis 2009. In dem Zeitraum hat der Geheimdienst fast 17.800 inländische Telefonanschlüsse überwacht, die sie eigentlich gar nicht hätten haben dürfen. Und dabei haben sie dann auch noch das Geheimgericht getäuscht und der Vorgang wurde von Snowden enthüllt. Die Electronic Frontier Foundation, die sich für digitale Bürgerrechte einsetzte, erreichte jetzt vor Gericht die Freigabe der Dokumente. Immerhin. Und dann stellt sich raus, dass übrigens die NSA mit Israel sämtliche abgeschnorchelten Daten ungefiltert teilt, was dann irgendwie zu einem Hä? Bei mir führt? Weil also ich hatte jetzt irgendwie auf dem Zettel, wieso Israel gehört doch zu den Target-Ländern? Wenn ihr Israel targetet, dann solltet ihr mit denen doch nicht auch gleichzeitig noch eure Schnorcheldaten teilen. Also irgendwas funktioniert hier gerade bei dem Bild nicht. Oder bin ich irgendwo falsch abgebogen und das eine von den Aussagen ist nicht zutreffend. Was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Also das ist mir jetzt so völlig schleierhaft. So, dann gibt's zu Syrien Details. Neue. Da gab es erstmal die Deklarierung hier von Samstag. Im Ringen um eine gemeinsame Position im Syrien-Konflikt hat sich nämlich Deutschland erst nachträglich zu einer von den USA eingebrachten Erklärung angeschlossen. Na, da gab es irgendwie ja das G20-Dingsbums, da hat Merkel nichts machen wollen. Dann gab es irgendwie ein Außenministertreffen, da hat dann Deutschland gesagt, ah doch, jetzt wo alle mitmachen wollen, da wollen wir jetzt auch. Wir wollen jetzt nicht wie in Libyen der einzige Staat des Westens sein, der da nicht mitmacht. Weil sonst fällt irgendwem noch auf, dass wir der einzige Staat des Westens sind, der nicht mitmacht. Deswegen wollen wir jetzt doch. Ist klar. Kann man dann auch Zickzackkurs nennen. Dann gab es die Ashton-Hauptung. Weil die EU sich auf eine gemeinsame Haltung zum Syrien-Konflikt verständigt hat und macht das Assad-Regime für den Giftgasangriff verantwortlich. Dafür gäbe es starke Anhaltspunkte, erklärte die Außenbeauftragte Ashton im Namen der Außenminister. Anhaltspunkte. Also es gibt da jetzt so eine ganz einfache Möglichkeit, was man da jetzt tun könnte. Man könnte Inspektoren in das Land schicken. Oh, die sind da schon da. Ja, da könnte man vielleicht auch einfach mal abwarten, was die so rausgefunden haben. Und bevor deren Erkenntnisse nicht öffentlich sind, brauchen wir gar nicht über irgendwelche Konsequenzen, wen wir wann, wie und wo bombardieren wollen, reden, sondern jetzt warten wir einfach mal auf Erkenntnisse. Na, wenn das Urteil vorher schon feststeht, dann können wir uns die Gerichtsverhandlung klemmen. Da hätten wir doch auch keine Inspektoren hinschicken müssen, oder waren die jetzt nur pro forma da? Na? Also Frau Ischten, machen Sie sich weiter nicht lächerlich. Da gab es eine Blöhauptung, dass nämlich syrische Divisions- und Brigade-Kommandeure seit gut 4 Monaten immer wieder den Einsatz von Chemiewaffen beim Präsidentenpalast in Damaskus gefordert hätten. Das würden Funkgespräche belegen, die ein Flottendienstboot abgefangen habe. Das Blub berufte sich auf Informationen aus deutschen Sicherheitskreisen. Deutsche Sicherheitskreise. Ist das sowas wie der BND, die mal wieder Curveball gefragt haben, ob der Irak denn Massenvernichtungswaffen hätte? Oder was? Da gibt es also die Behauptung, die haben da regelmäßig um Chemiewaffeneinsatz gebettelt und Assad hätte Nein gesagt. So, das könnte man jetzt auch als Anhaltspunkt dafür nehmen, dass Assad das Ding nicht beauftragt haben wird. Weil wenn er regelmäßig Nein sagt, dann warum sollte er dann ausgerechnet in einer Zeit, wo ohnehin Inspektoren im Land sind, auf, sie wollten halt unbedingt. Okay, kommt doch rein. Dass das vielleicht auch nicht gerade der genialste Zeitpunkt ist, um irgendwie Chemiewaffen einzusetzen, auf die Idee könnte auch Assad gekommen sein. So, dann gab es das Kertimatum. Der US-Kerry hat dann nämlich das Regime von Assad aufgefordert, binnen einer Woche seine chemischen Waffen der internationalen Gemeinschaft auszuhändigen. Nein, hat er nicht. Genau genommen hat er nämlich auf die Frage, was könnte denn jetzt eigentlich Assad tun, um zu verhindern, dass wir ihn totbomben? Naja, also, wenn er sämtliche C-Waffen binnen einer Woche unter internationale Kontrolle stellen würde, dann würden wir ihn ja nicht mehr angreifen wollen. Aber das wird er schon nicht machen, war so die Aussage. Daraufhin ist dann Russland hingegangen und hat gesagt, ja, das finden wir eine gute Idee. Wir wollen ja auch nicht, dass die USA Syrien angreifen. Deswegen, hallo Syrien, die Forderung da, binnen einer Woche sämtliche C-Waffen unter internationale Kontrolle stellen, die wollen wir auch. So, oder das aus gerückter Aussage ist dem Kerry dann mal mit Schwung auf die Füße geknallt. Und ja, da haben sie sich dann auch zurückhaltend reagiert. Man sehe die Initiative mit tiefer Skepsis und als mögliche Hinhaltetaktik. Der stellvertretende US-Sicherheitsberater Tony Blinken sagte, das Weiße Haus habe noch keine Gelegenheit gehabt, den russischen Vorstoß genauer zu prüfen. Der Vorstoß kam von euch, ihr Pfeifen. Wenn der Kerry einfach mal aus seinem Gesäß faselt, dann ist das nicht Problem der Russen. So, dann gab es den Sygruß, weil auch Syrien gegrüßt hat. Vor den US-Beratungen über einen möglichen Militärschlag gegen Syrien hat Russland seinen engen Verbündeten aufgefordert, die Chemiewaffen zu vernichten. Der russische Außenminister Lavrov sagte in Moskau, Syrien müsse außerdem der Chemiewaffenkonvention beitreten. Sein syrischer Amtskollege Mualem begrüßte den Vorstoß, ging aber nicht näher darauf ein. Die USA zeigten sich skeptisch. Ist dann Stand Dienstag gewesen. Dann gab es die Opposition gegen. Die syrische Opposition will nämlich weiter bekriegt werden. Beharrt auf einer Bestrafung des Regimes von Präsident Bashar al-Assad. Von dem russischen Vorschlag, das Regime solle seine Chemiewaffen abgeben, um so einen drohenden Angriff der USA zu vermeiden, hält sie nichts. So, womit dann klar ist, wer da eigentlich gerade Kriegstreiber ist in Syrien. Der Assad, beziehungsweise die Assad-Regierung sagt, ja, also wenn alles, was es braucht, um den Krieg zu verhindern, die Tatsache ist, dass wir euch die Chemiewaffen übergeben. Ja, da kriegen wir hin. Und die Opposition sagt, nein, auf gar keinen Fall, bombt ihn, bringt ihn um. Na, ist klar, wo der Kriegstreiber sitzt. Kind, nicht Assad. So, und gab es auch noch die Süßstimmung. Syrien hat dem russischen Vorschlag zur Kontrolle seiner Chemiewaffen zugestimmt, sagte der Außenminister Al-Mualim laut Interfax in Moskau. Der Syrer begrüßte wie bereits gestern die russische Initiative und sagte, die Führung in Damaskus sich darauf einlasse. Es gehe darum, eine US-amerikanische Aggression gegen das syrische Volk zu verhindern. Mal davon abgesehen, glaubt denn eigentlich irgendjemand ernsthaft, dass wenn die Amis irgendwo mit Bomben auf sonst was werfen, da keine Zivilisten bei umkommen? Na, ich meine, das Fiese bei Chemiewaffen ist, dass ausgerechnet die Militärs sich dagegen schützen, weil die haben halt Gasmasken. So, das Fiese, wenn Bomben irgendwie auf sonst welche Gebiete runterknallen, ist ihnen auch scheißegal ist, ob sie jetzt Militär umbringen oder Zivilisten. Das man ja auch bei den diversen Morden an so Dingen wie Hochzeitsgesellschaften sehen konnte, die die USA ja gemacht haben. So, stellt sich raus, dass das alles ein bisschen dauert, weil die US-Regierung keine schnelle diplomatische Lösung sieht. Es werde einige Zeit dauern, sagt der Sprecher von US-Präsident Barry Barmer. Ein zeitliches Limit, bis wann das Regime dem Vorschlag zur Beseitigung seiner Chemiewaffen nachkommen müsse, damit ein US-Militärschlag ausbleibt, nannte er dann nämlich nicht, bezeichnete es aber als unverantwortlich, sich der jetzt bietenden diplomatischen Möglichkeit nicht nachzugehen. Woraufhin dann irgendwie die Republikaner schon wieder Schaum vorm Mund haben und sagen, nein, also jetzt wollen wir die aber doch angreifen. Der größte Brüller da, den hatte ich letzte Woche, glaube ich, auch gar nicht erwähnt, der größte Brüller da war, dass Obama dann irgendwann letzte Woche gesagt hat, so, ja, also eigentlich bin ich zwar der Meinung, dass ich als Präsident auch selber in den Krieg ziehen darf, aber formal müsste ja das Parlament da eigentlich auch erst eine Meinung zu haben. Liebes Parlament, bildet euch eine Meinung dazu. So, und von gestern Abend kam dann noch die Meldung, dass Syrien bei den UN seinen Beitritt zur Chemiewaffenkonvention beantragt hat. Ein entsprechendes Dokument sei eingegangen, sagt ein UN-Sprecher. Die Chemiewaffenkonvention ist ein Übereinkommen zwischen UN-Mitgliedstaaten, das Herstellung, Besitz, Weitergabe und Einsatz chemischer Waffen verbietet. Sie trat 1997 in Kraft. Syriens Präsident al-Assad sagt im russischen Fernsehen, er wolle die Chemiewaffen nur dann unter internationale Kontrolle stellen, wenn die USA ihre Drohung einstelle. So, oder anders ausgedrückt. Das sieht jetzt irgendwie nicht danach aus, als würden die Syrer auf Krampf Krieg haben wollen. Wenn's der Herr Barmer jetzt da doch Krieg will, dann sieht er aus wie der Aggressor. So. Ne? So, dann gab es noch ein paar sonstige Meldungen. Erstmal Tokio Olympia, weil Tokio im Jahre 2020 die Olympischen Spiele, das Olympische Gehampel ausrichten soll, verkündete der damals noch IOC-Präsident Jacques Rogge in Buenos Aires. Tokio, das liegt ja auch nur innerhalb von, was ist der 50 Kilometer Radius? Auf jeden Fall innerhalb einer Evakuierungszone rund um ein gewisses INES-7-Ereignis. Huch. Na, aber das wird bis 2020 schon kein Problem mehr sein. Ja, da war mal was. So, dann hat der IOC auch irgendwie hier den Bach gewählt, bei dem vorher schon klar war, ja, der wird gewählt werden. Ja, also in Anführungszeichen gewählt haben sie ihn. So, dann gibt es Bunga Klagi, der wegen Steuerbetrugs rechtskräftig verurteilte Silvio Bungaconi zieht vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Er klagt gegen den drohenden Verlust seines Sitzes im Senat. Mit der Klage befasst sich ab morgen auch der Senatsausschuss in Rom. Damit zeichnet sich eine Mehrheit für den Ausschluss von Bungaconi ab. Grundlage ist ein Gesetz, wonach rechtskräftig verurteilte Parlamentarier ihr Mandat abgeben müssen. Inwiefern das irgendwie ein Menschenrecht sein soll, dass er auch als rechtskräftig verurteilter Mensch weiter im Parlament rumsitzen will, könnte bei Gelegenheit der Herr Bungaconi vielleicht auch mal irgendwie in Worten ausdrücken, die ich auch verstehe. Weil das erschließt sich mir nämlich nicht. Und wo wir dann schon bei Leuten, die ihre Immunität verlieren sind, der Justiz- und Verfassungsausschuss des Thüringischen Landtags hat nämlich die Immunität von Ministerpräsidentin Lieberknecht aufgehoben. Damit ist der Weg frei für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Der CDU-Politikerin wird vorgeworfen, im Zusammenhang mit der Pensionierung ihres früheren Regierungssprechers Zimmermann gegen Gesetze verstoßen und möglicherweise Geld verschwendet zu haben. So, und da soll jetzt erstmal ermittelt werden, um überhaupt ermitteln zu können, musste allerdings erstmal die Immunität weg. So, die Immunität ist weg, jetzt kann da ermittelt werden. Mal gucken, was da rauskommt. So, und einer geht noch, nämlich Muschwim. Muslimische Schülerinnen können nämlich nicht vom gemeinsamen Schwimmunterricht mit Jungen befreit werden, hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Die Richter empfahlen das Tragen eines Ganzkörperbadeanzugs, wobei die betroffene Schülerin auch meint, dass sie nicht dünn bekleidete männliche Schwimmteilnehmer sehen will. Aber darauf nimmt das Gericht hier keine Rücksicht. Und der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Kollat, sprach von einem weisen Urteil. Das Gericht habe einen hinnehmbaren Ausgleich zwischen Religionsfreiheit und dem Bildungsauftrag gefunden. Es sei wichtig, dass muslimische Kinder am gesellschaftlichen Leben teilhaben könnten. So, plus der Witz ist eben der, dass es gar nicht in allen Bundesländern koedukativen Schwimmunterricht überhaupt gibt. Und betroffen sind ja eigentlich auch nur die Muslims, die besonders intensiv ihrem Glauben frönen. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. Und in der Musikecke gibt es hier aus gegebenem Anlass, passt sogar mehrfach, ein Stück Musik aus dem 2012er Chor, ja? Von einem gewissen Schulchor, nämlich den Fighter, hier im Original 2 Minuten 48 lang. Was es damit auf sich hat, das erzähle ich, glaube ich, in Teil 3. Und dann gibt es das ist irgendwo... ist mir via die Radio Wissen aus dem Internet gefallen, nämlich Calling NSA, 3 Minuten 30. Man kann es ja mal versuchen. Ist da nur irgendwie nicht so richtig erfolgreich, aber versuchen kann man es ja. Ja. So. Genau. Und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Ich bin nämlich Teil 1 gerade mal schwungvoll erledigt. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollen würdet auf das, was ich hier so von mir gelabert habe, wäret ihr herzlich eingeladen, das zum Beispiel in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Kommentar im kompiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 393 Teil 1 einstellen könntet. Ihr könntet auch einen Tweet oder app.net Post an den jeweiligen Account @kompott richten oder eine E-Mail korrekt frankiert an kompiblog@gmail.com verschicken. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Fighter. Und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
help you?
Hello, my name is Baram Sadeghi. I'm calling from Holland, from Amsterdam. Is this NSA? Okay. A couple of days ago, I received an email, and by mistake, I deleted that email permanently. Okay. I went to a specialized computer shop in Amsterdam to redo my mistake and get the email back. And they said they couldn't help me, but they said maybe your organization, since you are, have a powerful and trustworthy governmental organization, and you keep track of a lot of emails and internet data, maybe you could help me?
Okay, this is something that we wouldn't actually be able to help you with. Who is your email, like who hosts your email? That's probably who you need to contact.
So you don't keep track of emails of people?
We're not going to be able to retrieve something that you deleted. That's not what we do. Yeah.
I see.
But do you mind if I just take down some information from you?
Yeah,
for our record,
maybe.
Since you're home?
Yeah.
Okay, and your first name again?
By the way, maybe I have to add this piece of information because the people from the internet shop, they said that since I'm born in Iran, you know, or Iran, as you probably pronounce it, but I live in Amsterdam for 26 years, and I have some of my friends work in the media, I travel a lot, they said maybe I am a kind of person of interest for NSA.
Well, that's not something I can help you with here. Like I said, you would probably want to contact whoever hosts your email to have them pull up whatever you delete.
I have a Gmail. Is that what you mean?
Yeah, so you would probably want to contact Gmail.
You don't work with Gmail or Google in general together?
This is not something that we'd be able to assist you with.
Oh, maybe... I should rephrase my question. You don't work together in cooperation with Google?
Well, I don't know, sir. I just hear and I take phone calls. If you mind if I just get some contact information for you?
Yeah.
Okay. And your first name?
Excuse me, ma'am. One more piece of information, maybe. Do you have any idea whether you have like a sister organization in Holland or in Europe? You know, like NSA from Holland, and strong and trustfully sister organization in Holland, who can help me?
No, sir. So,
could you please transfer me to someone who can maybe answer my question?
Can you hold on a moment for me?
Thank you very much, ma'am.
I think somebody's playing a terrible joke on you. That's not true. I don't know why they told you that other than to play a joke on you.
So you keep track of email and internet data?
Not the way you're saying. Okay? I'm going to hang up now.
Oh,
can I help you? Thank you very much.
Ma'am,
bye.
Ma'am, excuse me.